das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, mal AstraZeneca. Seitdem wir wissen, dass dieser Impfstoff in sehr seltenen Fällen Hirnvenenthrombosen auslösen kann, betonen Wissenschaftler, dass es trotzdem ein guter, ein vertrauenswürdiger Impfstoff sei und dass die Gefahr, an Covid zu sterben, immer noch viel größer sei als jene Gefahr, an der Thrombose zu sterben. Das hat heute die Europäische Arzneimittelbehörde nach erneuter Prüfung bestätigt und sie empfiehlt das Vakzin für alle Altersstufen. Soweit, so gut. Und genauso hat es bis jetzt auch Großbritannien gehalten, das Land, aus dem der Impfstoff kommt. Aber dass nun ausgerechnet die Briten zeitgleich verkünden, künftig doch vorsichtiger sein zu wollen, das ist schon wieder eine dieser Wendungen, die für AstraZeneca typisch geworden sind. Aus London berichtet Sven Lohmann. Der Film aus Großbritannien ist noch nicht da, das kommt gleich, dann machen wir jetzt weiter, höre ich gerade aus der Regie mit dem nächsten Stück. Gut, dann wechseln wir das Thema und gehen nach Deutschland, und zwar in die deutsche Politik, denn die Briten haben möglicherweise hinter sich, was uns in Deutschland noch bevorsteht. Ein harter Lockdown sollte kommen. Darin sind sich Wissenschaftler schon lange einig und seit neuestem auch die beiden Herren, die wir jetzt nicht sehen, die sollten auf der Wand sein, nämlich Armin Laschet und Markus Söder. Und das Ganze bestimmt auch in der Hoffnung, dass der Weg des verantwortungsvollen Handelns schneller zur Kanzlerkandidatur führen könnte. Den sogenannten Brücken-Lockdown, den Armin Laschet gerade neu erfunden hat, macht sich auch Markus Söder zu eigen. Doch diesem demonstrativen Schulterschluss folgt heute prompt ein Alleingang aus Bayern. Kirsten Girschig berichtet über die Suche nach dem Schlüssel zum Erfolg.
Wie viel Lockdown soll, kann, muss jetzt sein und wie einigt man sich darauf? Diese Frage bewegt das Berliner Regierungsviertel. Für den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, der heute ein mobiles Impfzentrum besucht, ist es unverständlich, warum viele Ministerpräsidenten seinen Vorschlag eines kurzen, sogenannten Brücken-Lockdowns weiter skeptisch sehen.
Ich merke allerdings, dass die Reaktion auf diesen Vorschlag, insbesondere bei den SPD-Kollegen, leider, mit denen ich mich sonst gut verstehe, nur Ablehnung ist. Und es liegt jetzt ein Vorschlag auf dem Tisch und ich bitte einfach die anderen, was sind denn eure Ideen?
Inhaltlich in diesem Fall an Laschets Seite, sein Rivale um die Unionskanzlerkandidatur. Söder will bereits vor dem Treffen der Länder mit Merkel am Montag eine klare bundeseinheitliche Linie festlegen.
Ein nationaler Lockdown müsste von allen beschlossen werden. Ich bin sehr offen, wenn wir es gemeinsam tun, weil alles, was gemeinsam getan wird, auch eine ganz große Wirkung hat. Ansonsten gibt es wieder einen Flickenteppich, den keiner versteht.
Einheitlich und hart. Für einen solchen Lockdown hatte die Bundeskanzlerin bereits vor Ostern geworben. Nun lässt sie die Regierungssprecherin mitteilen, hohe Infektionszahlen ließen sich nur durch ein Herunterfahren des öffentlichen Lebens stoppen.
Deswegen ist auch jede Forderung nach einem kurzen, einheitlichen Lockdown richtig. Auch ein gemeinsames bundeseinheitliches Vorgehen wäre hier wichtig, denn es geht ja hier um gemeinsame Maßnahmen, gemeinsames Handeln, das wäre wünschenswert.
Gemeinsam, so ging man bislang auch beim Impfstoff vor. Es galt, Deutschland bestellt ihn über die EU. Nun schert ausgerechnet derjenige, der Gemeinsamkeit fordert, einfach mal aus.
Sollte Sputnik zugelassen werden in Europa, dann wird der Freistaat Bayern mit dieser Firma und über diese Firma, die in Bayern in Lattissen tätig ist, zusätzliche Impfdosen, ich glaube es sind 2,5 Millionen Impfdosen, wohl im Juni dann erhalten.
Moment, was war da mit bundeseinheitlich und gemeinsam? Kritik kommt schnell, die Linke verlangt Solidarität. Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung beim Impfen, aber keine bayerische Kraftmeierei, fordert der Fraktionsvorsitzende. Das Impfen gilt gemeinhin als der Schlüssel raus aus der Pandemie. Ob der bayerische Vorstoß in Sachen Impfstoff wohl bei der Lockdown-Frage hilfreich ist? Nächste Woche soll schließlich in Berlin verabredet werden, wie viel, wo und wie lange geschlossen wird.
Dass Bayern bei Sputnik V mal eben seinen eigenen Weg geht, das zeigt nicht zuletzt, welch knappes Gut der Stoff an sich immer noch ist. Und entsprechend knapp sind die Impftermine. Auch wenn jetzt ganz viel Hoffnung darin liegt, dass es mit Hilfe der Hausärzte schneller und flexibler gehen werde. Denn Sie, die Hausärzte, die in der Hierarchie der weißen Kittel nicht gerade ganz oben stehen, Sie spielen jetzt in dieser Pandemie eine immens wichtige Rolle. Sie sind die Abkürzung auf dem Weg zur Impfung. Stefan Mayer.
Hans Prochnow kommt gerade viel rum in Baden-Württemberg. Er betreibt in Radolfzell am Bodensee einen Fahrdienst, bringt Menschen zum Impfen. Aber nicht etwa ins Impfzentrum um die Ecke, sondern zum Beispiel nach Waldshut, 1,5 Stunden Fahrt. Trude Krenzel hat dort überraschend einen Impftermin bekommen. Weil sie unter Leukämie leidet, musste es schnell gehen. Ihre Blutwerte erlauben gerade eine zweite Impfung, kurz vor der nächsten Chemotherapie. Also rein ins Impfzentrum, Anmeldung, Aufklärung, warten auf den Peaks.
Ich habe nur gehofft, ich kriege sehr zeitnah einen Termin. Denn, und so ist passiert und da war ich schon einfach mal glücklich, dass ich Waldshut hatte.
Während Trude Krenzel froh ist, dass es klappt, fragt sich draußen Hans Prochnow nach dem Sinn dieses Impftourismus.
Wo passt das zusammen dann? Muss man die Leute, gerade viele alte Leute im Moment, das ist ja die Risikogruppe 1, müssen die so lange Strecken überhaupt fahren, wenn es nicht sein müsste? Frage ich mich, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich finde es nicht gut.
Auch das Organisationsteam des Impfzentrums hat immer häufiger mit Senioren zu tun, die mit dem eigenen Auto quer durch den Schwarzwald zum Impfen fahren.
Sie haben das logistische Problem, einen Termin zu ergattern. Und das können Sie nur über Telefonhotlines, die natürlich entsprechend überlastet sind, oder eben über das Internet. Und da sind die über 80-Jährigen deutlich überfordert. Also nehmen Sie, was Sie kriegen können, egal wo.
Denn wer im eigenen Kreis keinen Termin bekommt, der kann sich andernorts anmelden für die erlösende Impfung. Zu wenig Angebot, zu viel Nachfrage. Also kommt weiterhin der Patient zum Impfstoff und nicht der Impfstoff zum Patienten. Oder doch? Denn jetzt dürfen auch die Hausärzte impfen. Cornelius Neidhardt hat gestern immerhin 42 Impfdosen bekommen. Heute geht es los, Hausbesuch. Zuerst sollen Menschen wie Hermann Blattner geimpft werden. 86 Jahre alt, schlecht zu Fuß und seit einem Jahr Witwer. Seine Frau kam nach einem Unfall ins Krankenhaus.
Und ausatmen.
Und dann hat sie sich im Krankenhaus mit Corona angesteckt und ist im Krankenhaus an Corona gestorben. Ich habe sie besucht, ich habe ihr die Hand gestreichelt, sie war ohne Bewusstsein. Ich bin von der Krankheit verschont geblieben.
Seither hat er sich nicht mehr aus dem Haus getraut, aus Angst vor Ansteckung und blieb bisher ungeimpft.
Ich habe in der ersten Welle keinen Patienten verloren an Covid-19. Ich habe in der zweiten Welle, beginnend praktisch ab dem 2. Januar bis jetzt, 10 Patienten verloren. Und das macht einem hilflos, das macht einem wütend irgendwo.
Hätten Land und Bund die Hausärzte früher eingebunden, meint Cornelius Neidhardt, hätte das den Impftourismus gebremst. Und es hätten vielleicht weniger Menschen sterben müssen.
So, und jetzt ist der eben fehlende Film über AstraZeneca da, denn die Europäische Arzneimittelbehörde hat nach erneuter Prüfung heute bestätigt, dass sie das Vakzin für alle Altersstufen empfiehlt. Nicht so allerdings Großbritannien. Und das ist deswegen interessant, weil Großbritannien ganz besonders viel Vertrauen gesetzt hat in diesen Impfstoff. Bis jetzt. Aus London berichtet Sven Lohmann.
Man sieht es nicht gleich, aber diese Spritze ist für britische Verhältnisse etwas Besonderes. Es ist die erste in Großbritannien, in dem der Impfstoff von Moderna steckt. Sie bekommt Ellie Taylor, die erst 24 Jahre jung ist. Ich pflege meine Großmutter und deshalb ist es wichtig für mich, eine Impfung zu bekommen als Sicherheit. Seit heute spielen Ellies Alter und der Impfstoff eine Rolle. AstraZeneca wird für unter 30-Jährige wie sie hier nicht mehr empfohlen. Großbritannien mit einem Kurswechsel. Bisher haben 20 Millionen Briten ohne Einschränkung AstraZeneca bekommen. Doch nun nehmen die Fälle von schweren Blutgerinnseln bei Geimpften zu. Und 19 Menschen sind verstorben. Immer noch sehr gering im Vergleich zum Risiko, an Corona zu sterben, meint die britische Aufsichtsbehörde. Aber das Alter spiele eine Rolle. Der Nutzen des Impfstoffs ist bei älteren Menschen weit höher als das Risiko. Bei jüngeren reduziert sich das etwas. Erwachsene zwischen 18 und 29, die nicht das erhöhte Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken, sollten deshalb, wenn verfügbar, einen anderen Impfstoff als AstraZeneca bekommen. Es ist kein Stopp, nur eine Empfehlung für die unter 30-Jährigen. Aber, und auch das ist mal neu, es geht über das hinaus, was die Europäische Aufsichtsbehörde heute empfiehlt. Nämlich AstraZeneca ohne irgendwelche Einschränkungen zu impfen. Der Nutzen von AstraZeneca, Covid-19 zu verhindern, überragt das Risiko von Nebenwirkungen. Covid-19 ist eine schwere Krankheit mit tausenden Toten in Europa jeden Tag. Nun soll die Vorsichtsmaßnahme in Großbritannien nicht am Vertrauen in den Impfstoff rütteln. Premier Boris Johnson, übrigens der Mann rechts, besuchte vorsorglich schon gestern ein Werk von AstraZeneca und versuchte heute positiv zu klingen. Der Impfstoff hat schon viele tausend Leben gerettet. Die Leute sollen sich ihre Spritze abholen und wir sorgen dafür, dass der passende Impfstoff drin ist. Mit dem Impfstoff von Moderna steht dafür auch seit heute eine weitere Alternative bereit. Der Zeitpunkt hätte irgendwie nicht besser passen können.
Seit Anbeginn der Pandemie haben wir hier in dieser Sendung auch immer wieder mit Pflegerinnen und Pflegern gesprochen. Und bei allen Unterschieden in Kliniken und Heimen, fast alle hatten dieselbe Botschaft. Auch wenn Corona ihnen ganz viel abverlangt. Die Arbeit war auch vorher schon hart und erschöpfend. Und statt des ewigen Geklatsches an den Fenstern und einmaliger Bonuszahlungen vom Gesundheitsminister wollen sie lieber echte Wertschätzung. Und dass jemand dafür sorgt, dass sie nicht immer am Limit arbeiten müssen. 9.000 Pflegekräfte haben allein im letzten Frühjahr hingeschmissen. Und dennoch gibt es immer wieder Menschen, die diese besonders wertvolle Arbeit lernen wollen. Sandra Bicker.
Krankenpflegeausbildung im Hetzelstift in Neustadt an der Weinstraße. Diese Frauen haben erst vor wenigen Tagen damit begonnen.
Es ist besser, als irgendeinen Job zu machen, nur damit man einen Job hat, aber da bringt einen nicht so viel und der Gesellschaft auch nicht. Also es ist immer gut, was Sinnvolles zu machen.
Ja, ist sehr wichtig für mich, helfen und mach mich glücklich.
Menschen helfen, das macht auch Christoph Becker aus Mainz. Er ist seit 10 Jahren im Job, arbeitet in der Intensivpflege. Der 28-Jährige sagt, er liebe seinen Job. Trotzdem überlegt er, ihn an den Nagel zu hängen, weil die Arbeitsbedingungen immer schwieriger würden.
Man fühlt sich einfach im Stich gelassen und als Alleinkämpfer. Und als Alleinkämpfer muss man für sich entscheiden, was für einen alleine halt am besten ist. Und das ist eine Entscheidung, die tut einem dann ja weh, wo man vielleicht sagen kann, okay, vielleicht ist es jetzt nicht mehr das Beste für mich, dass ich Menschen pflege, sondern vielleicht muss ich dann halt mich selber pflegen und eine Alternative suchen.
Christoph Becker sagt, auch schon vor Corona hätten Pflegerinnen und Pfleger am Anschlag gearbeitet. Immer weniger Leute müssten immer mehr Aufgaben schultern, weil es zu wenig Bewerber gäbe. Und weil einige Pflegerinnen und Pfleger den Job aufgeben, zum Beispiel seine Freundin. Becker hofft, dass die Politik gegensteuert, die Arbeit attraktiver macht und zwar nicht nur mit Geld.
Ob das jetzt über eine Ausbildungsvergütung wird oder ob man Arbeitszeitmodelle schafft, die halt auch den Müttern, die jetzt zurückkommen oder anderen Teilzeitkräften sagen, okay, das ist jetzt wieder attraktiv für mich, das ist eine Perspektive für mich, das kann ich wieder tun und dann kann ich auch wieder diesen Beruf gerne ausüben.
Die drei Berufseinsteigerinnen wissen um den Frust und die Erschöpfung vieler Kollegen. Klar ist den dreien schon jetzt, dass sie in dem Job gut auf sich aufpassen müssen.
Viele sagen ja dann auch, ich kann jetzt ja nicht gehen, ich lasse ja die Patienten jetzt zum Beispiel im Stich, dass man sich sagt, ich kann jetzt nicht noch 5 Schichten hinten dranhängen und einfach weiterarbeiten. Also dass man dann schon sich selber eine Pause nimmt und sagt, nein, ich will das jetzt nicht und ich habe jetzt genug gearbeitet.
Dass engagierte Pfleger wie Christoph Becker mit dem Gedanken spielen, auszusteigen, macht den Nachwuchskräften zu schaffen.
Es ist schade, dass unser Kollege hier aussteigen will. Ich werde ihm, wenn ich eine Möglichkeit habe, ein bisschen ihm zu motivieren oder was, weil
Wir brauchen ja Verstärkung.
Die Nachwuchspflegekräfte hoffen aber auch, dass die Politik die Rahmenbedingungen verbessert, denn sie wollen ihren neuen Job möglichst lange machen.
Und darüber möchte ich sprechen mit einem, der weiß, wovon er spricht. Er hat lange selbst als Krankenpfleger auf einer Intensivstation gearbeitet, danach selbst Pflegender ausgebildet und ist heute Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Mioska.
Ja, mit 28 Jahren ausgebrannt. Wir verheizen die Pflegekräfte schon seit Jahren, oder?
Ja, leider Gottes ist das nicht erst seit der Pandemie ein Problem, weil das Thema Pflege und natürlich auch damit die Pflegeexpertinnen und Experten in allen Bereichen arbeiten, stand man sagen wohl nicht immer an erster Stelle.
Eine einzelne Pflegekraft muss immer noch viel zu viele Patienten betreuen. Das ist eines der Probleme und das gilt fürs Krankenhaus genauso wie für die Altenpflege. Warum gibt es eigentlich immer noch keine verbindliche, für alle geltende gesetzliche Grundlage?
Sie haben damit recht, es sind viel zu wenig Pflegeexpertinnen und Experten bezogen auf den Pflegebedürftigen und auf den Patienten. Für die stationäre Langzeitpflege werden wir das jetzt ändern. Wir haben jetzt ein Modell, was wir erproben, ein Personalbemessungssystem. Das brauchen wir allerdings auch in den Krankenhäusern und zwar dort verbindlich geregelt und auch verbindlich umsetzbar. Weil Intensivstation ist nicht Intensivstation und geriatrische Abteilung auch nicht geriatrische Abteilung.
Und werden die Krankenhäuser da mitmachen?
Naja, sie müssen. Wir haben ja jetzt schon Pflegepersonaluntergrenzen eingezogen und sagen, das ist das absolute Level nach unten, die rote Linie. Wenn die gerissen wird, dann wird sanktioniert. Und Krankenhäuser täten gut daran, wenn sie diesen Weg auch gemeinsam mitgehen, weil ohne Pflegepersonal geht es einfach in dieser Versorgungsstruktur nicht.
Mhm. Beim Stichwort Level nach unten fällt einem sofort auch das Geld ein. Das Einstiegsgehalt eines ausgebildeten Pflegers liegt zwischen 2.300 und 2.700 Euro brutto ungefähr. Wie viel müsste es mindestens sein, Ihrer Meinung nach?
Also es braucht sicherlich einen kräftigen Sockelanhieb nach oben. Wir haben ja unterschiedliche Berufsverbände oder auch Pflegekammern, die sagen, wir brauchen mindestens ein Einstiegsgehalt von 4.000 Euro. Ich will jetzt nicht unbedingt eine Zahl nennen, aber es muss kräftig und deutlich sein. Die Karriere, die Qualifikation, die Fachweiterbildung, die muss sich lohnen. Es ist eine hochverantwortungsvolle Tätigkeit, die eine Fachpflegekraft, denn dann zum Beispiel in der Intensivpflege und Anästhesie mit hoher Verantwortung im Zusammenspiel mit anderen Professionen leistet. Und da muss auch der finanzielle Anreiz so sein, dass die Menschen diese Wege denn dann gehen.
Spricht daraus die mangelnde Wertschätzung für die Pflegeberufe in Deutschland?
Ja, Wertschätzung hat ja mit ganz vielen Dingen denn dann zu tun. Letztendlich auch mit den Tätigkeiten, die man Pflegekräften zutrauen kann und muss, für die sie qualifiziert sind. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Wir haben in der Pflege denn dann zertifizierte Wundmanagerinnen und Wundmanager in der häuslichen Krankenpflege. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort eine Wunde diagnostizieren. Sie dürfen aber jetzt nicht selbstständig eine therapeutische Entscheidung treffen, welcher Verband kommt da drauf. Geschweige denn, dass sie ein eigenes Budget hätten. Sie müssen dann als Bittsteller zu einer anderen Berufsgruppe, zum Arzt gehen, sich das verschreiben lassen, in dem Hoffen, dass dieses Verständnis auch da ist. Und da fordere ich einfach ein, dass diese Kompetenzen von der Diagnostik hin zu einer Entscheidung, welcher Wundverband kommt da drauf, mit einem eigenen Budget versehen und dann zu entscheiden, ja, dann wird es jetzt auch notwendig, weil ich habe erkannt, dass bei dieser Patientin weitere Begleiterkrankungen vorliegen, dann eine andere Berufsgruppe hinzuzuziehen. Das hat das mit Wertschätzung zu tun, bezogen auf die Kompetenzen.
Die Pflegerinnen und Pfleger beklagen diese ganzen Missstände ja nicht erst seit der Pandemie, Sie haben es gesagt. Woran liegt es eigentlich, dass die Pflegekräfte grundsätzlich keine Lobby haben?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich denke mal, das pflegerische Thema stand vielleicht erstens mal nicht immer so im Fokus, dass man sehr schwer durchdringen konnte. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, eine Lobby wird auch durch eine Berufsgruppe selbst gestaltet. Das heißt also, wenn ich eine große Solidarität, wir sprechen hier immer von 1,4 Millionen Pflegenden in Deutschland, eine große Solidarität, ob in den Berufsverbänden, in den Pflegekammern oder aber auch in einer Gewerkschaft, die erzeugt letztendlich auch erst ein Fortschreiten und letztendlich eine Lobby und auch ein Durchdringen im politischen Raum.
Das heißt, was können die Pflegenden selbst dafür tun?
Naja, in die Gewerkschaft eintreten, in die Berufsverbände und die Pflegekammern unterstützen, also die Selbstverwaltung, Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Meine Forderung ist, überall, wo Pflege auch im politischen Raum ein Thema ist, muss die pflegerische Expertise auch mit am Tisch sitzen. Da nicht zufällig geduldet, sondern mit Sprache notwendig und gefordert.
Sagt Andreas Westerfellhaus, der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau Mioska.
Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Warum gehen wir nicht pfleglich um mit unseren Pflegerinnen und Pflegern? Hier ist die Meinung von Holger Ohmstedt vom Norddeutschen Rundfunk.
Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie erst als stille Helden der Pandemie beklatscht werden und dann nur noch eine Klatsche kriegen? Auch heute, mehr als ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Krise, gibt es in Deutschland noch keinen bundesweiten Pflegetarifvertrag. Immer noch sind lange Schichten und durchgearbeitete Wochenenden an der Tagesordnung. Wer als Pflegekraft freie Tage hat, wird häufig vom Arbeitgeber zurückgerufen, um für kranke Kolleginnen oder Kollegen einzuspringen. Kein Wunder, Pflege ist ein Knochenjob, der auf den Rücken und an die Psyche geht. Tausende Pflegekräfte haben sich in den vergangenen 12 Monaten schon aus dem Beruf verabschiedet oder sind aktuell auf der Suche nach einer neuen Aufgabe, die planbare und familienfreundliche Arbeitszeiten bei fairer Bezahlung verspricht. Diese Pflegekräfte fühlen sich von unserem Staat, der kraftlos durch die Pandemie taumelt, im Stich gelassen. Angetreten waren viele von ihnen aus einer inneren Haltung heraus. Sie wollten in ihrem Beruf Gutes tun, anderen Menschen helfen, ja einfach was Sinnvolles machen. Im Alltag fühlen sie sich jedoch gehetzt, schaffen das Arbeitspensum nur noch mit Abstrichen an der Qualität. Der Pflegeberuf wird gering geschätzt und das hat bei uns lange Tradition. Ordensschwestern waren es, die sich für Gottes Lohn aufgeopfert haben. Doch die sind selten geworden. Heute rackern Pflegekräfte häufig zum Mindestlohn. Aufstiegschancen haben sie fast keine. Und wenn sie selber alt werden, können sie nicht mehr als eine Rente auf Grundsicherungsniveau erwarten. Ausgerechnet Menschen, die sich ihr Leben lang um Alte und Kranke gekümmert haben, werden sich dann aus eigener Kraft noch nicht einmal eine menschenwürdige Pflege leisten können.
Die Meinung von Holger Ohmstedt. Was wäre eigentlich, wenn die Idee, Pflegeberufe werden fair bezahlt, Wirklichkeit würde? Diese Frage stellt unser aktueller Tagesschau-Zukunftspodcast Mal angenommen, zu finden in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Die größte Entlastung für die Intensivstation wäre es natürlich, wenn sich von vornherein möglichst weniger anstecken, wenn Infektionsketten durchbrochen werden, einfach dadurch, dass Corona-Fälle ganz früh erkannt werden. Dabei sollen Schnelltests helfen. Seit Anfang März dürfen sich alle in Deutschland mindestens einmal die Woche kostenlos testen. Sie dürfen und sie könnten. Doch nicht alle machen das auch. Wie das Mittendrin-Team um Sarah Schmidt in einem Bürgertestzentrum in Köln erfahren hat.
Es ist kurz vor 10 heute Morgen. Sandra Reg und ihr Sohn warten auf ihren Test draußen im Schneeregen, während Soldaten der Bundeswehr alles vorbereiten. Das Testzentrum hier in Köln-Meschenich ist noch provisorisch, ein LKW. Die Stadt Köln hatte die Bundeswehr per Amtshilfe angefordert, um für die Anwohner hier möglichst schnell und unkompliziert Tests anzubieten.
Nicht erschrecken, weil das tut irgendwie nicht.
Seit einer knappen Woche steht der LKW jetzt hier im Kölner Stadtteil Meschenich. Im Auto wartet Sandra Reg auf das Ergebnis. Vom Testzentrum hat sie zufällig erfahren.
Durch Spazieren gehen. Wir sind die letzte Woche vorbeispaziert und haben es in der Tat gesehen, dass es ab 1. April die Möglichkeit gibt. Und wir waren auch schon letzte Woche Freitag hier.
Kurz vor Start des Testzentrums letzte Woche lag die Inzidenz hier bei 402, eine der höchsten in Köln. Der LKW steht im Schatten der Hochhäuser, dem sogenannten Kölnberg. Hier wohnen tausende Menschen auf engem Raum. Abgesehen von Hausarztpraxen gab es von der Stadt direkt vor Ort kein Testzentrum. Jetzt gibt es den LKW.
Hier in Meschenich ist eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Bevölkerungszahl und den Testangeboten gewesen. Und genau deswegen haben wir uns hier an diesen Standort gestellt, um das Testangebot zu erweitern.
Streetworker Amir Raksh Bahar hat die Teststation mitinitiiert.
Wir haben Leute, die sind mit 7-8 Mann auf 50 Quadratmeter. So, dass da ist es, da, wenn einer da Corona hat.
Da ist jede unterbrochene Infektionskette besonders wichtig. Und vor allem, dass die Tests kostenlos und vor Ort sind.
Man braucht von hier bis zur Innenstadt fast 40 Minuten. Und man sollte auch bedenken, wenn jemand Symptome hat, musste ich hier in den Bus einsteigen, mit dem Bus in die Innenstadt, vielleicht da kostenlos sich testen lassen, zurück. Aber er braucht auch Geld dafür, damit er überhaupt da ankommt. Weil ein Busticket musste er sich ja trotzdem ziehen und auf dem Rückweg auch.
Aber auch heute ist das Testzentrum nicht voll ausgelastet. Das ist nicht nur hier so. Seit Mitte März hat die Auslastung im Kölner Stadtgebiet nie über 50% gelegen. Es könnte also deutlich mehr getestet werden. Die kostenlosen Bürgertests vor Ort haben sich aber noch nicht überall herumgesprochen, auch nicht in Meschenich.
Ich war nicht darüber informiert, dass es jetzt hier ein Testzentrum gibt.
Und ist das denn kostenpflichtig oder?
Nee, Sie können einmal die Woche können Sie da zum Bürgertest gehen.
Einfach so. Ja, das ist praktisch.
Auch das macht Amir Rakshbahar hier regelmäßig. Erklären, dass die Tests kostenlos sind. Aufklären.
Viele Leute wissen auch nicht mal, wie es weitergeht, wie die Regelungen sind. Das ändert sich ja auch tagtäglich. So, wir müssen dann auch immer uns selber auf den aktuellen Stand bringen, um den Leuten das weiter zu vermitteln.
40 Abstriche haben die Soldaten hier heute gemacht. Kapazität hätten sie für 250. Trotzdem sind sie zufrieden.
Heute waren es schon überraschend viel, wenn man es jetzt bedenkt mit den Witterungsverhältnissen. Also wir hatten mit weniger gerechnet heute.
Für Sandra Reg hat sich das Warten im Schneeregen gelohnt.
Frau Reg?
Ja.
Ist negativ.
Ja, super. Schönen Tag. Vielen Dank. Gerne. Dankeschön.
Tschüss. Tschüss.
Super auch für die anderen Getesteten. Heute war kein Positiver dabei.
Und wir gehen noch mal ins Ausland. Knapp 5 Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei sind heute viele frühere Militärs verurteilt worden. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
Mehr als 30 ehemalige hohe Offiziere erhielten lebenslange Gefängnisstrafen mit erschwerten Haftbedingungen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie die verfassungsmäßige Ordnung brechen und Staatschef Erdogan umbringen wollten. Mehr als 100 weitere Angeklagte wurden zu Strafen bis zu 16 Jahren verurteilt, unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Nach dem gescheiterten Putsch waren in der Türkei etwa 100.000 Staatsbedienstete entlassen worden. Die G20-Gruppe der führenden Wirtschaftsnationen strebt die Einführung einer weltweiten Mindeststeuer für Unternehmen an. Auf ihrer virtuellen Frühjahrstagung sagte der italienische Finanzminister Franco, man wolle sich bis Juli einigen. Näheres dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Eine globale Mindeststeuer könnte schneller kommen als gedacht. Sie soll Unternehmen, die bislang Steuerzahlungen vermeiden, gerechter besteuern. Zugleich wächst die Ungleichheit bei den Privatvermögen. Denn in der Corona-Krise sind die Superreichen noch reicher geworden. Ihr Vermögen ist auf gut 12.000 Milliarden Dollar angewachsen. Sie haben damit gut die Hälfte mehr als noch vor der Corona-Krise. Dank der Wertsteigerungen an den Börsen, an denen sie investiert haben. Hier schlägt der Internationale Währungsfonds Alarm. Er hat die Regierungen aufgefordert, die Steuern für Vermögende und Gutverdiener zu erhöhen und von oben nach unten umzuverteilen.
Zwischen den USA und China ist ein Streit über einen Boykott der Olympischen Winterspiele entbrannt. Das chinesische Außenministerium reagierte empört auf entsprechende Überlegungen aus Washington. Eine Politisierung des Sports verstoße gegen die Olympische Charta. US-Außenamtssprecher Price hatte gesagt, die Regierung wolle mit ihren Verbündeten über einen gemeinsamen Kurs sprechen. Man müsse auf Menschenrechtsverletzungen in China reagieren, etwa gegen Uiguren und Tibeter sowie in Hongkong.
Einmal eine olympische Medaille gewinnen. Darum kreisen die Gedanken vieler Spitzensportlerinnen und Sportler auch in diesem Jahr. Doch die Vorbereitungen auf die Sommerspiele in Tokio laufen alles andere als rund. Wegen der Pandemie wurden Qualifikationsbewerbe genauso verschoben wie die Spiele selbst. Man kann sich vorstellen, was das für die Trainingsplanung bedeutet, die mit riesigem Vorlauf darauf ausgerichtet ist, auf den Punkt Höchstleistung zu bringen. Immerhin, die Bedingungen sind für alle gleich. Oder etwa nicht. Es gibt die Sorge, Corona habe es manchen zu leicht gemacht, zu unsportlichen Mitteln zu greifen. Hajo Seppelt und Peter Wosny.
Für den modernen Fünfkämpfer Patrick Dog aus Potsdam bringt die Olympiasaison viele Ungewissheiten. Sein Training ist eingeschränkt, Wettkämpfe finden kaum statt. Und auch ins Dopingkontrollsystem reißt die Corona-Pandemie große Lücken, die Betrüger ausnutzen können.
Natürlich wird es jetzt einfacher. Die können vielleicht höher dosieren, können noch mehr rausholen. Können wahrscheinlich noch weniger erwischt werden.
Auch sein Bruder Marvin ist moderner Fünfkämpfer. Er hat, so sagt er, selbst erlebt, wie anfällig das Anti-Doping-System derzeit ist. Gerade ist er bei einem Wettkampf in Bulgarien.
Die erste Dopingkontrolle nach dem Lockdown verlief so, dass der Dopingkontrolleur wie sonst immer an der Tür klingelte und ich ihm leider mitteilen musste, dass ich vor 3 Tagen Kontakt mit einer positiven Person hatte, woraufhin er erstmal ging und ich mir gedacht habe, oh, so schnell kann man irgendwie Kontrolle umgehen.
Könnte ein Betrüger so Tests verhindern? Die nationale Anti-Doping-Agentur in Bonn sagt, diesen Vorgang prüfen zu wollen. Nur ein Einzelbeispiel oder typisch für Lücken im System weltweit? Im Juli soll Olympia in Tokio beginnen. Dopingsünder betrügen vor allem in den Trainingsphasen davor. Dann ist der Pharma-Effekt meist am größten. Doch ausgerechnet in Zeiten des Trainings ist die Testzahl weltweit stark gesunken. In den ersten 9 Monaten 2019 wurden rund 231.000 Kontrollen gezählt. Im gleichen Zeitraum 2020 nur 111.000. Ein Rückgang von mehr als 50%. Die Testzahl schwankt seit 2020 pandemiebedingt auch in Deutschland. Leichteres Spiel für Doper, aber
die Gesundheit aller am Prozess Beteiligten stand für uns an allererster Stelle. Ich bin aber der Meinung, dass wir trotz aller Einschränkungen doch ein noch recht umfassendes Dopingkontrollsystem installieren konnten.
Zum Beispiel mit ungewohnten Verfahren, etwa mittels einer Dopingprobe per Online-Überwachung durch den Kontrolleur, einem Bluttropfentest. Für alle im Sport ist aber klar, die Corona-Einschränkungen bedrohen den fairen Wettbewerb.
Ich bin auch für sauberen Sport, ich stehe da voll und ganz dahinter und ich hoffe da doch, dass alle so ehrlich sind und in so einer Krisenzeit sich da keine Vorteile erschaffen wollen.
Schon jetzt aber zeigt es sich, die Olympischen Spiele in Tokio dürften nicht nur wegen der Corona-Bedingungen unter keinem guten Stern stehen.
Corona hat sich auch im DFB-Pokal bemerkbar gemacht. Sich im Viertelfinale gegen den Bundesligisten Werder Bremen endlich beweisen zu können, auf diese Gelegenheit hat der Zweitligist Regensburg 5 Wochen länger warten müssen. Eigentlich war das Spiel für Anfang März angesetzt, doch damals gab es mehrere Corona-Fälle unter den Regensburger Spielern. Heute Abend waren sie wieder fit genug, um den Bremern das Leben schwer zu machen. Bernd Schmelzer.
Für Bremens Trainer Florian Kohfeldt ist das ein relativ ungemütlicher Abend. Es ist eiskalt in Regensburg und seine Mannschaft braucht ziemlich lange, um sich gegen den Zweitligisten entscheidend in Szene zu setzen. Osako ist es, der in der 52. Minute das Tor des Spiels erzielt. Vor allem in der ersten Halbzeit hatte Werder große Probleme, überhaupt mal zum Abschluss zu kommen. Nach dem Seitenwechsel lief es deutlich besser. Regensburg verliert genau in dieser Phase so ein wenig die Ordnung. Vorentscheidendes Kapital kann der Bundesligist aber nicht daraus schlagen. Erneut Osako vergibt Mitte der zweiten Hälfte die Riesengelegenheit, alles klarzumachen. Und genau deshalb lebt der Jan bis in die Schlussphase hinein weiter. Mit ganz viel Herz und enormer Laufbereitschaft, aber eben nicht mit der Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Albers hat gleich 3-mal die Chance zum Ausgleich. Er nutzt jedoch keine davon. Werder Bremen rettet sich letztlich sogar ins Halbfinale. Am 30. April ist dann RB Leipzig zu Gast an der Weser.
Fehlt uns noch Claudia Kleinert und nach dem hässlichen Wetter zuletzt kann es eigentlich nur noch besser werden, oder?
Ja, das wird's auch, Karin. Und das mit dem Schnee ist dann auch mal vorbei. In der kommenden Nacht kann es noch ein paar Schauer geben und die Temperaturen steigen. Allerdings nicht für alle. So sieht's aus in den nächsten Tagen in Passau. Heute 4 Grad, morgen auch noch mal kalt, 5 Grad. Dann geht's aber rauf auf 18 Grad am Samstag, 21 Grad am Sonntag. Und jetzt muss ich Spielverderberin sein, denn nach Norden hin kommt diese warme Luft gar nicht. Da liegt eine Luftmassengrenze. Die trennt eben diese sehr milde Luft im Süden von der deutlich kälteren Luft im Norden. Lüneburg heute 7 Grad, am Freitag knapp über 10 und dann Samstag 9 Grad, Sonntag auch noch mal knapp über 10, immerhin. Montag dann um die 9 Grad. Das heißt, insgesamt geht jetzt am Wochenende etwas höher und dann am Montag wieder sinkende Temperaturen, aber nichts mehr für großartig Schnee, so wie im Moment. Jetzt in der Nacht aber kann es zum Teil noch kräftige Schneeschauer, vor allem Richtung Alpenrand geben. Von Norden her lockert es mehr und mehr auf. Über der Mitte sind auch noch so ein paar Schneeschauer möglich. In den tiefen Lagen unterhalb von so rund 200 Metern eher Schneeregen, sonst in den höheren Lagen Schnee und da auch Glättegefahr, weil die Nässe gefrieren kann. Morgen dann vor allem nach Süden hin häufig Sonnenschein. Im Norden kommen schon wieder erste dichtere Wolken mit leichtem Regen an. In der Nacht ist es verbreitet ziemlich kalt und frostig. -1 bis -6 Grad über Schnee in den höheren Lagen. Morgen Nachmittag kommen wir meist nur in den einstelligen Bereich. Was bedeutet, meist so 6 bis 9 Grad, 12 Grad aber schon Richtung Breisgau. Und die nächsten Tage wird es dann relativ ruhig, zumindest am Freitag. Häufig Sonnenschein aus Norden, dichte Wolken. Im Laufe des Tages beginnt es dann da zu regnen. Bei Höchstwerten von gerade mal 7 Grad im Südwesten sind es schon um die 19 Grad. Und dann kommt eben eine Front rein, legt sich quer drüber. Das heißt häufiger Regen in der Mitte, im Norden dagegen schon wieder meist trocken, aber nur 7 Grad. Im Süden nochmal so 17 bis 19 Grad. Also so richtig setzt sich der Frühling noch nicht durch, aber es passiert langsam was.
Vielen Dank, Claudia. Und das waren die Tagesthemen für heute. Bleiben Sie bitte unbedingt bei uns für eine ganz ungewöhnliche Reportage, die wir Ihnen jetzt zeigen. Höhenflüge, das skurrile Millionengeschäft mit Brieftauben. Im Nachtmagazin erwartet Sie gegen 0.20 Uhr heute Julia Niharika-Senn mit den neuesten Entwicklungen. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann.